Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. In Athen hat das Parlament spät nachts dem neuen Sparprogramm zugestimmt. Vor dem Parlament werden seit dem Morgen die Spuren der Schlassenschacht beseitigt. In Syrien sollten UNO-Friedenstruppen stationiert werden. Russland will diesen Plan der Arabischen Liga prüfen. In Afrika sind die Fußballer aus dem kleinen Sambia jetzt die größten Sieger des Afrika-Cups. In der Schweiz werden die Fragen zum neuen Kampfjet Gripen-Bohrende: Wie schlecht ist das beste Flugzeug für die Schweiz? Und gleiche Ladenpreise für Bücher von Zürich Zentrum bis Zetzewildorf oder doch nicht? Die Abstimmungskontroverse um 13 Uhr. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Miriam Knecht.
Bei den landesweiten Protesten in Griechenland sind mehr als 120 Personen verletzt worden. Unter den Verletzten seien 50 Polizisten, erklärte der Stadtpräsident von Athen. Rund 70 Randalierer seien festgenommen worden. Außerdem soll es massive Schäden gegeben haben. Zahlreiche Gebäude wurden in Brand gesetzt und auf einigen Straßen Athens soll es aussehen wie auf einem Trümmerfeld. Kurz vor Mitternacht hatte das Parlament dem Sparpaket zugestimmt, das die internationalen Geldgeber verlangen. Die Finanzmärkte reagierten verhalten positiv auf den Parlamentsentscheid, der einen griechischen Staatsbankrott verhindern soll. Im havarierten Atomkraftwerk Fukushima in Japan ist ein Anstieg der Temperatur verzeichnet worden, fast ein Jahr nach dem verheerenden Erdbeben. Die Instrumente hätten im Reaktorblock 2 über 90 Grad Celsius angezeigt, gab die AKW-Betreiberin TEPCO bekannt. Das ist deutlich heißer als vor einem Monat. TEPCO geht von einem fehlerhaften Thermometer aus. Unterdessen sicherte die japanische Regierung TEPCO umgerechnet weitere 8 Milliarden Franken Staatshilfe zu. Der angeschlagene Konzern muss mit diesem Geld Entschädigungszahlungen leisten. Russland prüft den Vorschlag der Arabischen Liga, Friedenstruppen der UNO nach Syrien zu schicken. Der russische Außenminister Sergei Lavrov sagte, vor einem UNO-Einsatz brauche es in Syrien aber einen Waffenstillstand. Lavrov forderte zudem, die Arabische Liga solle genauer erklären, wie sie sich einen UNO-Einsatz in Syrien vorstelle. Die Arabische Liga hatte zuvor die UNO aufgefordert, Friedenstruppen nach Syrien zu schicken. Diese sollen dem Blutvergießen ein Ende setzen und einen Waffenstillstand überwachen. In Turkmenistan ist bei den Präsidentschaftswahlen Amtsinhaber Gurbanguly Berdimuhamedow wiedergewählt worden. Der 54-Jährige habe über 97% der Stimmen erhalten, teilt die Wahlkommission des zentralasiatischen Landes mit. Oppositionsparteien waren bei der Wahl im erdgasreichen Turkmenistan nicht zugelassen. Die Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa kritisierte deshalb den mangelnden Wettbewerb. In Venezuela hat die Opposition darüber abgestimmt, wen sie ins Rennen um die Präsidentschaft schicken will, als Herausforderer von Hugo Chavez. Laut dem Chef der Oppositionellen Wahlkommission hat der 39-jährige Enrique Capriles am meisten Stimmen erhalten. Er ist Gouverneur des Bundesstaates Miranda. Die Präsidentenwahlen im südamerikanischen Land Venezuela finden am 7. Oktober statt. Die Opposition hat erstmals Vorwahlen abgehalten. Sie will sich auf einen Kandidaten konzentrieren und hofft, dass Chavez nach 13 Jahren abtreten muss. Wegen eines Großbrandes hat die Feuerwehr in der Stadt Genf rund 100 Leute evakuiert. Aus Sicherheitsgründen seien 3 Häuser geräumt worden, teilt die Kantonspolizei mit. Ein Mieter wurde verletzt, 5 weitere erlitten eine leichte Rauchvergiftung. Das Haus brannte vollständig aus. Der Brand sei im Keller eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, heißt es weiter. Auch im aargauischen Villmergen schreckte ein Brand die Leute aus dem Schlaf. Am frühen Morgen brach in der Küche einer Asylbewerberunterkunft ein Feuer aus. Wie die Polizei mitteilte, wurden mehrere Personen verletzt, weil sie aus den Fenstern sprangen. Der Tessiner Theatermann und Zirkusproduzent Daniele Finzi-Pasca erhält den Hans-Reinhardt-Ring 2012. Finzi-Pasca habe sich in der internationalen Theaterszene durchgesetzt, schreibt die Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur. Finzi-Pasca realisierte auch eine ganze Reihe von großen und spektakulären Zirkustheaterproduktionen, unter anderem das Stück «Corteo» für den Cirque du Soleil. Im vergangenen Jahr feierte er einen Großerfolg in St. Petersburg mit einer Operninszenierung von Verdis «Aida». Die 23-jährige Britin Adele hat in der Grammy-Nacht in Los Angeles alle drei Hauptpreise gewonnen. Ihr Album 21 wurde Aufnahme des Jahres und Platte des Jahres. Der Song «Rolling in the Deep» das beste Lied des Jahres 2011. Auch die US-Band Foo Fighters um den früheren Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl gehört zu den Grammy-Gewinnern. Sie holte den begehrten Musikpreis in den Kategorien «Bestes Rockalbum» und «Bester Rocksong».
12.36 Uhr. Kampfflugzeuge verursachen Lärm und Krach. Manchmal schon bevor sie gekauft sind und fliegen. Wir berichten über die anhaltende Diskussion rund um den Gripen, der beschafft werden soll und weiter. Das Parlament in Athen hat dem neuen Sparprogramm zugestimmt. Die Menschen auf der Straße tun es nicht. Sambia ist überraschend Fußballmeister in Afrika. Das kleine Land hat die Welt vor kurzem auch politisch verblüfft. Und feste Ladenpreise für Bücher, ja oder nein? Wir berichten über Erfahrungen in Großbritannien, wo die Buchpreise seit 1995 frei sind. Und wir diskutieren die aktuelle Vorlage zum Thema in der Schweiz. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.166 Punkten. Das ist ein Plus von 0,6%. Der Euro wird zu 1.2095 gehandelt und der Dollar zu 91,22 Rappen. Das Wetter. Heute Nachmittag ist es im Norden oft bewölkt und stellenweise fällt Schnee. In den Alpen und im Süden scheint trotz Wolkenfeldern zeitweise die Sonne. Im Norden werden -4 Grad erreicht, im Süden gibt es +3 Grad. Am Dienstag ist es im Norden wechselnd bewölkt und zeitweise schneit es. In den Alpen und im Süden ist es ziemlich sonnig. Am Mittwoch fällt im Norden häufig Schnee, der tagsüber unterhalb von etwa 400 Metern teilweise in Regen übergeht. Es ist windig bei etwa 3 Grad. Im Süden scheint zeitweise die Sonne bei 8 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Hat sich der Bundesrat mit dem schwedischen Gripen für einen technisch ungenügenden Kampfjet entschieden? Die Kritik schwelt seit längerem, seit gestern hat sie neues Futter. Sonntagszeitung und Le Matin Dimanche haben einen Testbericht der Luftwaffe veröffentlicht. Dieser stellt dem Gripen ein miserables Zeugnis aus. Hinzu kommt, Verteidigungsminister Uri Maurer hat diesen Bericht offenbar nie gelesen. Die politische Debatte über den Kampfjet-Entscheid wird lauter. Dominik Meyer.
Ungenügend sei der schwedische Kampfjet Gripen. Das sagt die Luftwaffe sinngemäß im nun öffentlich gewordenen Bericht über die Tests vor über 3 Jahren. Brisant. Und interessant, Verteidigungsminister Uli Maurer kannte den Bericht offenbar gar nicht. So sagte seine Sprecherin Silvia Steidle.
Herr Bundesrat Maurer hat keine Kenntnisse von den Inhalten von diesen Berichten. Jetzt wird der VBS intern mal abklären, wie diese Berichte zu gewichten sind in dem ganzen Evaluationsprozess.
Der Bundesrat habe sich bei seinem Entscheid für den Gripen Ende November auf den Gesamtevaluationsbericht der bundeseigenen Rüstungsbeschafferin Armaswiss gestützt. Dieser habe gezeigt, dass der Gripen den Anforderungen genüge. Dennoch löst der Testbericht der Luftwaffe einige politische Turbulenzen aus. Der Militärpilot und SVP-Nationalrat Thomas Hurter leitet die Kampfjet-Fachgruppe innerhalb der Sicherheitspolitischen Kommission SiK. Erstaunt darüber, dass Bundesrat Maurer den Luftwaffenbericht nicht gelesen habe.
Wenn der Bundesrat keine Kenntnisse hatte, dann denke ich, dann ist das wirklich mehr als problematisch, weil das sind ja Leute aus dem eigenen Departement, die daran gearbeitet haben. Und damit sollte der Bundesrat sicher informiert sein.
Das Ganze werfe ein schlechtes Licht auf den Verteidigungsminister, doppelt SP-Nationalrätin Chantal Galladay nach. Sie ist Präsidentin der Sicherheitskommission SiK.
Vorbehältlich ist, stimmt, denke ich, es gibt schon ein Problem, auch ein Vertrauensproblem. Wir müssen nun umfassend abklären, was hat Bundesrat Maurer beim Typenentscheid gewusst und was eben nicht. Inwieweit ist so ein technischer Bericht in die Gesamtevaluation eingeflossen? Welches waren die Maßstäbe?
Die Fachgruppe des SICK geht diesen Fragen ohnehin nach. Vielleicht aber braucht es jetzt gröberes Geschütz, meint Galati.
Wir schließen nicht aus, dass es weitergehende Kompetenzen braucht und dass wir zum Schluss kommen, bei einer Geschäftsprüfungskommission Unterstützung anzufragen.
Die Geschäftsprüfungskommissionen GPK hätten als Aufsichtsorgane einfacher Zugang auch zu geheimen Informationen. Die Sicherheitspolitiker werden Anfang nächste Woche darüber beraten, ob die GPK zum Zug kommen sollen. CVP-Nationalrat Rudi Lustenberger ist Präsident der GPK-Nationalrat. Er sagt, seine Kommission stehe bereit.
Es könnte sein, dass das ein nicht ganz kleiner Fall daraus wird.
Bundesrat Maurer selbst und sein Departement wollen zurzeit nicht weiter inhaltlich Stellung nehmen. Es gibt aber Stimmen, die sich hinter den Verteidigungsminister stellen. Der Aviatik-Journalist Max Ungricht spricht von einem Sturm im Wasserglas. Es sei klar, dass der einmotorige Gripen in technischen Tests schlecht abschneide. Aber das sei nur ein Kriterium, sagt Ungricht. Und
ich glaube, dass Herr Maurer diese Detailkenntnisse gar nicht haben muss. Das Gesamtpaket wird beurteilt und nicht einzelne Leistungsdaten oder einzelne herausgepickte Dinge, wie zum Beispiel die Einmotorigkeit. Tatsache ist, dass der Gripen als Gesamtpaket das beste Paket ist und überhaupt auch bezahlbar ist.
Doch bei den Parlamentariern wachsen die Zweifel und die Turbulenzen rund um den Kampfjet-Entscheid des Bundesrats werden stärker.
Dominik Meyer, nicht schon wieder ist man versucht zu sagen, denn immer wieder kommt es bei der Beschaffung von neuen Schweizer Kampfjets zu massiven Turbulenzen, zu heftigen Kontroversen, zu Skandalen. Weshalb eigentlich, habe ich den Historiker und Journalisten Roman Schürmann gefragt, der sich intensiv mit den Flugzeugbeschaffungen befasst hat.
Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Das ist auch nicht ein Schweizer Problem. Wo immer es auf dieser Welt um Rüstungsaufträge gibt, gibt es solche Turbulenzen. Dies einfach deshalb, weil es immer sehr große Aufträge sind und es steht immer sehr viel auf dem Spiel.
Sehen Sie heute Parallelen zu früheren Kampfflugzeugkäufen, Stichwort Mirage-Skandal in den 60er Jahren?
Ich glaube, der Mirage-Skandal ist der falsche Vergleich. Der Mirage-Skandal, dort war es so, dass eben die Militärs eigentlich praktisch freie Hand hatten und sie konnten einkaufen, was sie wollten, was dann eigentlich logischerweise dazu führte, dass das ganze Geschäft extrem teuer wurde und die Übung dann auch halbwegs abgebrochen werden musste. Man muss aber sagen, dass dann die Politik und das Militär in Bern, dass die eigentlich viel daraus gelernt haben und seither gelten Evolutionsprogramme in der Schweiz eigentlich als vorbildlich. Und deshalb ist auch eher die jetzige Beschaffung zu vergleichen mit dem missglückten Beschaffungsvorhaben, das dann 1972 eben zum Abbruch der Übung geführt hatte.
Und wie lief das denn damals, 1972?
Das war auch eine sehr lange Evolution. Es wurde sogar ein Computer eingesetzt. Es wurden über 10 verschiedene Flugzeugtypen geprüft. Und am Schluss gab es das Duell eigentlich zwischen dem A7 Corsair, das war eine US-amerikanische Maschine, die im Vietnamkrieg auch im Einsatz war, und dem französischen Milan, das ist eine Weiterentwicklung des Mirage. Auch damals waren die Interessen sehr vielfältig. Die Evolution war zwar in dem Sinn eigentlich sehr sauber, aber es gab dann eben viele in der Schweiz, die halt aus politischen Gründen unter anderem für den französischen Flieger waren, obwohl eigentlich der Corsair, die amerikanische Maschine, eigentlich klar die bessere Maschine war. Am Schluss hat dann auch noch die französische Regierung eingegriffen und hat das ganze Geschäft in Zusammenhang mit dem Freihandelsvertrag gestellt, den die Schweiz zusammen mit der EFTA, mit der damaligen Europäischen Union abschließen wollte. Und das alles hat dann dazu geführt, dass am Schluss der Bundesrat eigentlich nicht mehr fähig war, einen Entscheid zu fällen. Er schob dann finanzielle Gründe vor und es kam dann so weit, dass eben zu diesem Zeitpunkt keine neuen Kampfjets gekauft wurden.
Wer hat denn heute welche Interessen bei solchen Milliardengeschäften?
Das ist schwierig zu sagen. Natürlich hat die Luftwaffe, eben wie ich schon gesagt habe, die sind sehr daran interessiert, einen möglichst guten Kampfjet zu haben. Allerdings sind natürlich die Interessen so, der Bundesrat hat ja kürzlich aufgezeigt, wo überall gespart werden müsste, damit die Schweiz diese Jets kaufen könnte. Zum Beispiel in der Bildung, in der Forschung, in der Landwirtschaft, beim öffentlichen Verkehr, bei der Entwicklungshilfe. Und da sind natürlich dann andere Interessen involviert, die vielleicht nicht so froh sind und nicht unbedingt wollen, dass die Schweiz jetzt Kampfjets kauft und sicher nicht die teuersten.
Sagt der Historiker Roman Schürmann, er ist Autor eines Buchs mit dem sinnigen Titel «Helvetische Jäger, Dramen und Skandale am Militärhimmel». Es war ein wenig sonntäglicher Sonntag in Griechenland. Im Parlament hatten die Abgeordneten kaum die Wahl. Sie mussten einmal mehr einem schmerzhaften Sparprogramm zustimmen. Vor dem Parlament in Athen wurden aus Protestdemonstrationen blutige und zerstörerische Straßenschlachten. Frage also an Werner van Gent in Athen, was für ein Montag hat in der griechischen Hauptstadt begonnen?
Es ist ein trüber Montag, es hat ein wenig geregnet, es ist ein trauriger Anblick, den man hier in Athen hat, im Zentrum eines der schönsten Kinosäle Europas, würde ich sagen, ist unwiderruflich verloren gegangen. Weitere historische Gebäude sind gestern abgebrannt. Es ist ein großes Chaos, aber jetzt sind die Aufräumarbeiten im Gange. Und politisch gesehen würde ich sagen, dass es eine gewisse Bereinigung gegeben hat. Denn gestern bei der Abstimmung hat doch immerhin fast eine Zweidrittelmehrheit im Parlament für das neue Sparprogramm gestimmt.
Sie sagen es, das griechische Parlament hat eingewilligt, noch mehr zu sparen. Geht das denn überhaupt? Kann man in Griechenland zum Beispiel leben mit den gut 500 Euro, die jetzt als Mindestlohn noch gelten?
Nein, das kann man nicht. Das weiß jeder Mann und das ist natürlich ein riesiges Problem. Die Arbeitslosen sind noch schlechter daran, weil die überhaupt nichts bekommen. Aber man wusste ganz genau, und das hat Ministerpräsident Papademos nochmal ganz klar und eindrücklich gestern im Parlament gesagt, unter den gegebenen Bedingungen wäre die Alternative, dass die Leute nicht 500 Euro, sondern gar nichts mehr bekommen würden. Denn der Staatsbankrott und der Austritt Griechenlands aus der Währungsunion, das wäre ein Rückfall Griechenlands in die Wirtschaft der frühen 50er Jahre. Und das bedeutet dann auch viel, viel Armut und sogar Hunger.
Griechenland spart ja schon. Sehen Sie denn Bereiche, die quasi schon zu Tode gespart sind?
Ja, es fehlt überall an Liquidität. Gestern war in der Presse zu lesen, dass mittlerweile die durchschnittliche Dauer der Zahlungen 25 Monate beträgt und dass die Zahl der ungedeckten Schecks dramatisch zugenommen hat. Ganz besonders betroffen ist natürlich die Bauwirtschaft, die von öffentlichen Aufträgen abhängig war. Die großen Projekte, die Autobahnen zum Beispiel, sind stillgelegt worden. Aber da immerhin gibt es etwas Hoffnung, denn eine der Forderungen der Geldgeber-Troika war, dass genau diese Projekte mit dem Geld dann wieder angekurbelt werden. Also da gibt es immerhin für die großen und mittelgroßen Baufirmen etwas Licht am Ende des Tunnels.
Regierungschef Papademos hat im Parlament vor einer sozialen Explosion gewarnt, im Fall einer Staatspleite, Sie haben es erwähnt. Ist denn diese Explosion nicht schon im Gang, gerade durch das rigorose Sparen und Streichen und Kürzen? Ich denke an die Straßenschlachten von gestern.
Gestern Abend, da muss man ganz klar trennen. Es waren rund 80.000, manche sagen 100.000 Menschen auf den Straßen Athens und Thessalonikis. Sie haben protestiert und es war ein durchaus friedlicher Protest. Und gleichzeitig hat es mehrere tausend Randalierer gegeben, die offenbar eine sehr straff organisierte Aktion durchgeführt haben. Denn innerhalb von einer halben Stunde brannten dann tatsächlich die 20 Gebäude, darunter auch wirklich historische Gebäude. Ich glaube, da muss man ganz klar trennen, dass die Demonstranten nicht gleichzusetzen sind mit den Randalieren. Das ist eigentlich durchgehend durchs ganze politische Spektrum wird das so gesehen, mit Ausnahme der Linksparteien, die sagen, der Staat selber habe die Leute angestiftet, das zu tun. Aber ich denke, das ist keine mehrheitsfähige Meinung.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Werner van Gent in Athen. Es sind die Geschichten, die wir am Sport so sehr lieben. Der kleine David besiegt völlig überraschend den großen Goliath. So geschehen gestern im Finale des Afrika-Cups. Der krasse Außenseiter Sambia hat den Favoriten Elfenbeinküste besiegt. Und der teuerste Star im Team von Sambia ist ein Spieler von IB, Sportredaktor Reto Held.
Der Sieg von Sambia beim Afrika-Cup ist ein neues Kapitel im Buch der Siege von David gegen Goliath. Denn Sambia war praktisch während des ganzen Turniers der Außenseiter, der sich trotz allem durchsetzte. In der Gruppenphase beispielsweise gegen Senegal, das viel höher eingeschätzt wurde, dann aber vor allem in den beiden letzten Spielen des Turniers. Im Halbfinale eliminierte Sambia Ghana und damit den Viertelfinalisten der letzten WM, um das im Finale dann gar noch zu toppen. Sambia, das zusammengerechnet einen Marktwert von etwa 11 Millionen Franken hat, schlug die Elfenbeinküste, die mehr als 20 Mal mehr wert ist, aber nicht die Stars wie Didier Drogba von Chelsea, Yaya Touré von Manchester City oder Gervinho von Arsenal gewannen den Afrika-Cup, wie es von der Klasse der Einzelspieler hätte sein müssen, sondern Sambia, dessen größter Star bei IBE spielt, Emmanuel Mayuka, oft lediglich Einwechselspieler bei den Bernen, ist mit Abstand der teuerste Spieler Sambias, dessen Nationalmannschaft sonst aus lauter Spielern besteht, die noch nie in Europa auch nur ansatzweise einem breiteren Publikum bekannt wurden.
Reto Held zum Sieg von Fußball David Sambia am Afrika Cup. Und warum dieser sportliche Triumph für das Land im südlichen Afrika eine spezielle Genugtuung ist, sagt unser Afrika-Korrespondent Patrick Wöse.
In Sambia regnet es in den vergangenen 24 Stunden aus Kübeln. Und trotzdem jubelten die Menschen im ganzen Land zu Tausenden. In einem Land, wo es im Alltag nicht sehr viel zum Jubeln gibt. Obwohl Sambia der größte Kupferproduzent Afrikas ist, lebt die Mehrheit der Bürger in größter Armut. Der Reichtum aus dem Boden erwies sich für viele bis heute eher als Fluch als einen Segen. Im Norden, im sogenannten Kupfergürtel, spielen die Kinder wie überall auf der Welt Fußball. Sie rennen lachend Bidons, Büchsen und Stoffballen nach. Aber viele von ihnen husten auch im Sommer. In den Kupferminendörfern, wo sich kilometerlange Abraumhalden auftürmen, riecht es wie früher im Chemieunterricht, wenn etwas extrem schief lief. Die Augen brennen, die Zunge fühlt sich dick und pelzig an. Kupfer wird mit Hilfe von Schwefelsäure aus dem Boden gelöst, welche sich im weiteren Verarbeitungsprozess in sauren Regen verwandeln kann. Für einen Tag sind die geschundenen Sambier nun aber Helden, Fußballhelden. Und das ist nicht das erste Mal, dass Sambia die Welt verblüfft. Es war vor rund einem halben Jahr, als es in Sambia ebenfalls in Strömen regnete. Die Nachrichten, die aus dem Radio zu vernehmen waren, passten zum Wetter. Sie waren düster. Der sambische Präsident hatte den Verkauf von Alkohol verboten, ebenso von Schaufeln, Äxten und anderen Werkzeugen, mit denen man Menschen umbringen kann. In Sambia wurde ein neuer Präsident gewählt. Seit 3 Tagen war die Wahlkommission am Stimmenauszählen. Die Opposition erhob bereits den Vorwurf der Verzögerung und Wahlfälschung. Beide Parteien verkündeten, dass nur ihr Kandidat gewinnen könne. Die Menschen in Sambia hatten zu Recht Angst. Ein Bürgerkrieg war nicht auszuschließen. Auf keinem Kontinent betrügen politische Führer ihre Wähler so oft und schamlos um ihre Stimme wie in Afrika. Sambia sollte an diesem Tag eine löbliche Ausnahme sein. Der bisherige sambische Präsident Rupia Banda wendete sich nach bangen 24 Stunden an die Öffentlichkeit. Er sei Mitglied einer demokratischen Partei und akzeptiere den Willen der Bürgerinnen und Bürger. Er übergebe sein Amt seinem legitimen Nachfolger und bitte seine Anhänger, sich ruhig zu verhalten. Er setzte damit ein Zeichen. Afrika ist nicht einfach schwarz, auch nicht schwarz-weiß, sondern immer wieder farbig und hoffnungsvoll. Als das erwies sich übrigens bis heute auch der neue Präsident Sambias, Michael Sata. Seit seinem Amtsantritt kämpft er gegen die Korruption und für bessere Arbeitsbedingungen in den Kupferminen.
Was ist besser für Leser und Leserinnen? Was ist besser für die Kultur des Buches, wenn die Preise der Bücher vom freien Markt bestimmt werden oder wenn die Verlage den Buchhändlern fixe Verkaufspreise vorschreiben? Darüber stimmen wir am 11. März ab. In der Diskussion ist oft die Rede von Großbritannien. Das Land hat schon viele Jahre Erfahrung ohne Buchpreisbindung und ist für viele ein abschreckendes Beispiel. Zu Recht. Martin Aliot hat in London Antworten gesucht.
Seit über 100 Jahren verkauft Foyles an der Charing Cross Road im Londoner West End Bücher. Verbindliche Regeln gibt es dafür seit 1995 nicht mehr, seit sich das britische Gegenstück zur Buchpreisbindung auflöste. Sam Hussein ist der oberste Chef von Foyles. Er beklagt die Konkurrenz durch Supermärkte, die auf Bestsellern bis zu 70% oder auch 80% Rabatt gewähren.
The problem is that these supermarkets will have a small range. They won't have booksellers. It's the book that sells itself. And they are competing purely on price.
Die Supermärkte hätten eine kleine Auswahl und keine Buchhändler. Das Buch verkaufe sich selbst. Der Wettbewerb spiele ausschließlich über den Preis. Während eine richtige Buchhandlung doch gute Beratung und eine angenehme Atmosphäre anbiete.
Good service and making it a comfortable environment. So it is a very different operation.
Wie zum Beweis dieser Behauptung erkundigt sich unten im Laden ein Kunde vom indischen Subkontinent mit einer warmen Mütze auf dem Kopf nach einem Buch, das er vor Jahren aus den Augen verloren habe. Tatkräftig greift der junge Buchhändler in die Tasten seines Computers. Das Buch gibt es noch. Ein Exemplar steht zwei Stockwerke höher zur Verfügung. 200.000 Titel bietet Foyles auf einer Ladenfläche von 4.000 Quadratmetern an. Sam Hussein beklagt den Verzicht auf feste Preise.
Well, I would say that for the Swiss voters, we have, I think, made a mistake. Generally, it's accepted in abolishing the netbook agreement.
Das sei ein Fehler gewesen. Es gebe weniger Titel und der Durchschnittspreis aller Bücher sei wegen der übertriebenen Rabatte für Bestseller eher gestiegen.
I would strongly recommend having some kind of price control just to preserve the quality of books and to encourage more authors coming on.
Er empfehle daher eine gewisse Kontrolle, um bessere und mehr verschiedene Bücher zu fördern. Foyles vertreibt auch Bücher übers Internet. Sam Hussein meint, die Buchhandlungen stimulierten den Internethandel, aber er sieht darin keine Bedrohung für sein Gewerbe. Elektronische Bücher wiesen zwar enorme Wachstumsraten auf, bildeten aber unverändert einen winzigen Anteil. Er erwarte eine Stabilisierung in den nächsten 3 Jahren. Persephone Books am passend benannten Lämmerpfad im Londoner Stadtteil Holborn erweckt den Eindruck einer gemütlichen, altmodischen Quartierbuchhandlung. Weit gefehlt. Persephone ist ein erfolgreicher Spezialitätenverlag für vergessene Romane von Frauen. Nicola Bowman ist die Gründerin und Leiterin.
The postman comes every day and collects anywhere from between 1 to 15 huge mailbags full of books and they go out all over the world.
Täglich hole der Postbote bis zu 15 Postsäcke voller Bücher, die weltweit verschickt würden, ab. Die Leserinnen bestellen via E-Mail. 3/4 des Umsatzes werde über den Direktversand abgewickelt. Aber die Verlegerin sträubt sich etwas gegen den Vergleich mit dem Branchenriesen Amazon, der eigentlich gleich funktioniert.
Yes, that is true. Except there's an enormous difference.
Doch, gibt sie schlussendlich zu, aber mit einem Unterschied.
It's because we love the books. You could not say that with Amazon.
Wir lieben die Bücher. Das könne man schließlich von Amazon nicht behaupten. Außer dem Postversand und dem Direktverkauf im Laden belieferte Persephone lange Zeit nur den Großhandel. Neuerdings werden aber auch Bücher direkt an Buchhändler versandt mit dem normalen 40% Rabatt.
Bookshops are dying, and if people like us don't help bookshops, I would feel badly.
Die Buchhandlungen sterben, stellt Bowman fest. Wenn Verlage wie Sie da nicht helfend eingriffen, hätte sie ein schlechtes Gewissen. Von der fehlenden Buchpreisbindung ist sie in ihrer Nische kaum betroffen, aber sie berichtet, dass es in London zahlreiche erstklassige Buchhandlungen gebe, die sich dem Zwang zu absurden Rabatten erfolgreich widersetzten. Die hätten selbst die Harry Potter Bücher zum vollen Preis verkauft.
If you are seen carrying a Daunt's bag, you're a rather classy sort of person.
Wenn man mit einer Tragtasche der Buchhandlung Daunt gesehen werde, gelte man als Mensch mit Geschmack und Klasse. Deshalb empfiehlt sie den Buchhandlungen die Spezialisierung, die Metamorphose zum Markenartikel, ganz wie Persephone. Damit wäre auch der Buchhändler Sam Hussein einverstanden. Und genau wie er weigert sich auch Nicola Bowman, eine Prognose abzugeben.
I think the book industry is at some sort of crisis. I've no idea what will have happened in 2 years.
Das Buchgeschäft sei in einer Krise. Sie habe keine Ahnung, wie das in 2 Jahren aussehen werde.
Martin Aliot aus London und die aktuelle Diskussion zum Thema gleich im 1. und 4. nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Miriam Knecht.
Nach dem Ja des griechischen Parlaments zum Sparpaket haben Demonstranten massive Schäden angerichtet. Bei den Protesten im Land wurden über 100 Personen verletzt. Ein defektes Thermometer soll der Grund sein für den gemessenen Temperaturanstieg im japanischen Atomkraftwerk Fukushima. Die Betreiberin TEPCO gab vorerst Entwarnung. Russland will den Vorschlag einer UNO-Friedensmission in Syrien prüfen. Der russische Außenminister Lavrov will vor der Entsendung von Blauhelmen aber erst einen Waffenstillstand. Der Tessiner Daniele Finzipasca erhält den Hans-Reinhardt-Ring 2012. Finzipasca hat unter anderem für den Cirque du Soleil inszeniert und in St. Petersburg mit der Oper Aida einen Großerfolg gefeiert.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.